Stell dir vor, du stehst in einem Gerichtssaal. Normalerweise erwarten wir da ja ganz klare Fronten, oder?
Ja, absolut. Du hast den Richter, die Anklage, die Verteidigung. Alles hat seine Ordnung.
Genau, ein ganz sauberes System eigentlich. Aber was passiert, wenn der Angeklagte plötzlich den Spieß komplett umdreht?
Wenn er das Gesetzbuch nimmt und quasi den Richter selbst auf die Anklagebank zerrt.
Richtig. Wenn er so ein richtig gefährliches juristisches Manöver abzieht, das im Grunde das gesamte Rechtssystem zum Einsturz bringen könnte.
Ein ziemlicher Albtraum für jeden Juristen, schätze ich mal.
Oh ja. Und genau dieses Szenario, diese wirklich beispiellose Provokation, die schauen wir uns in unserem heutigen Deep Dive an. Wir sprechen da nämlich nicht von einem modernen Justizthriller oder so.
Nee, überhaupt nicht.
Wir tauchen wieder in das Buch Hiob ein. Genauer gesagt in die Kapitel 29 bis 31. Wir stützen uns da auf die Analysen von Dr. John Walton.
Was wirklich wahnsinnig spannendes Quellenmaterial ist.
Absolut. Wir haben es hier nämlich mit einem Mann zu tun, der alles, aber auch wirklich alles verloren hat, da auf seinem Misthaufen sitzt und jetzt versucht, Gott höchstpersönlich komplett in die Enge zu treiben.
Ja, und dieser Teil des Buches, der wird in der Forschung oft als der große Diskurs bezeichnet. Und schon allein die Struktur von diesem Text ist eigentlich eine ziemliche Falle für den Leser.
Wie meinst du das? Eine Falle?
Also, wenn man sich mal die Verteilung der Redner ansieht, dann stößt man auf ein total asymmetrisches Muster. Hiob hält 3 Reden, ne?
Mhm.
Danach tritt dann plötzlich dieser jüngere Typ namens Elihu auf und der hält gleich 4 Reden am Stück. Und ganz am Ende spricht Jahwe, also Gott, 2-mal.
Okay, das heißt, Elihu redet eigentlich am meisten.
Genau. Und wenn man das jetzt nur so überfliegt, könnte man echt denken, Elihu sei die wichtigste Figur in dieser ganzen Debatte. Einfach weil er so extrem viel Raum einnimmt.
Was ja logisch wäre.
Ist es aber nicht. Das lenkt komplett vom eigentlichen Kern ab. Die massive theologische Krise, also dieses absolute Zentrum der Spannung, das baut sich fast ausschließlich in diesen 3 Reden von Hiob auf.
Ah, okay.
Hiob legt genau hier das Fundament für eine Attacke, die sozusagen den gesamten Kosmos erschüttern soll.
Wahnsinn. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Bevor wir uns anschauen, wie genau er Gott da attackiert, müssen wir uns ja eigentlich erstmal fragen, warum jemand überhaupt so weit geht.
Ja, das passiert ja nicht aus dem Nichts.
Eben. Niemand wacht morgens auf und denkt sich, hey, heute verklage ich mal das Universum. In Kapitel 29 blickt Hiob ja wahnsinnig intensiv auf seine eigene Vergangenheit zurück.
Richtig, und er trauert da nicht einfach nur, sagen wir mal, seinen toten Tieren oder seinem verlorenen Gold nach?
Nee, da steckt viel mehr dahinter. Er trauert ja im Grunde um den Verlust von Sinn, oder?
Ganz genau. Walton nennt das in seiner Analyse die Kohärenz der Vergangenheit.
Die Kohärenz der Vergangenheit. Okay.
Ja, Hiob lebte vorher in einer Welt, die für ihn absolut logisch aufgebaut war. Die Grundlage von dieser Logik war das sogenannte Vergeltungsprinzip.
Also das Prinzip, dass das Universum moralisch berechenbar ist?
Exakt. Tust du Gutes, wird dir Gutes widerfahren. Tust du Böses?
Dann wirst du bestraft.
Richtig. Und Hiob hat sich extrem streng an diese moralischen Gesetze gehalten. Er war gottesfürchtig, er hat den Armen geholfen, Witwen unterstützt und er hat als Richter in den Stadttoren immer fair geurteilt.
Und die Konsequenz daraus war ja, dass er extrem wohlhabend und gesund war. Er genoss höchsten Respekt.
Die Gleichung ging für ihn einfach komplett auf. Seine Realität war kohärent, er verstand die Welt und die Welt verstand ihn.
Und das kippt dann in Kapitel 30 komplett. Das ist dieser krasse Moment, in dem die Realität scheinbar einfach in Stücke bricht.
Ja, ein totaler Bruch.
Und weißt du, was mir bei der Lektüre der Quellen echt neu war? Wir stellen uns Hiob ja immer als diesen völlig isolierten Einsiedler vor.
Ja, der da irgendwo weit draußen in der Wüste in der Asche sitzt, ne?
Ganz genau. Aber Walton macht in seinem Text völlig klar, dass Hiob sich eigentlich mitten in der Gesellschaft befindet. Er ist noch in der Stadt.
Er ist immer noch umgeben von Leuten, ja?
Und die Menschen dort, die weichen ihn nicht nur einfach aus. Die verachten ihn regelrecht. Menschen, die ihn früher um Rat gebeten haben, die spucken jetzt wortwörtlich vor ihm aus.
Weil er geächtet wird. In deren Augen beweist sein krasser Zustand ja, dass er irgendein heimlicher Sünder sein muss.
Richtig. Das System hat sich komplett gegen ihn gewendet. Weißt du, als ich dieses absolute Brechen dieser Lebensregeln gelesen habe, da drängte sich mir so ein Bild auf. Kennst du diese extrem komplexen Simulationsvideospiele?
Du meinst diese Spiele, wo man so eine ganze Zivilisation aufbaut und verwalten muss?
Ja, genau. wo man wirklich Stunden damit verbringt, die internen physikalischen und wirtschaftlichen Gesetze von diesem Spiel zu meistern. Du baust deine Stadt, du hältst deine Bürger glücklich.
Und die Wirtschaft floriert, weil man das System einfach perfekt verstanden hat.
Exakt. Du bedienst das System perfekt. Und dann, aus dem absoluten Nichts, ohne irgendeine Vorwarnung, ändert ein heimliches Update den Grundcode der Physik-Engine dieses Spiels.
Oh Gott, ja.
Die Schwerkraft drückt plötzlich nach oben, das Wasser brennt auf einmal, deine Ernten verdorren, wenn es regnet, und deine engsten Verbündeten, also die NPCs, greifen dich plötzlich grundlos an.
Obwohl du exakt dieselben Tasten drückst, die dir gestern noch totalen Erfolg gebracht haben.
Ja. Und die Resultate sind jetzt plötzlich völlig zerstörerisch. Und es ist ja nicht nur frustrierend, dass du verlierst. Es ist diese Tatsache, dass dieses Universum, in dem du dich da bewegst, einfach überhaupt keinen Sinn mehr ergibt.
Das ist ein richtig gutes Bild dafür.
Aber wie geht der menschliche Verstand mit so einem plötzlichen, fundamentalen Verlust von Kohärenz um?
Also psychologisch gesehen geraten wir da in einen Zustand massiver kognitiver Dissonanz. Der Mensch kann mit Leid eigentlich umgehen, wenn er einen Grund dafür findet.
Wenn es irgendwie Sinn ergibt?
Genau, aber mit absoluter Inkohärenz, also wenn jegliche Logik wegfällt, damit können wir überhaupt nicht umgehen. Wir versuchen dann verzweifelt, diese Ordnung irgendwie wiederherzustellen.
Weil wir das Chaos nicht ertragen.
Richtig. Wenn die alten Regeln nicht mehr greifen, sucht der Verstand sofort nach neuen Erklärungen, um dieses Chaos wieder in irgendeinen Rahmen zu pressen.
Und Hiobs gesamte Identität hing ja quasi an dieser Kohärenz.
Total. Dass er nun da auf diesem Misthaufen sitzt und so verachtet wird, das zerstört nicht nur seinen Körper, sondern sein komplettes mentales Gerüst.
Okay, aber wenn er so extrem verzweifelt nach Ordnung und Sinn sucht, warum ist er dann so unerbittlich stur gegenüber seinen Freunden?
Wie meinst du das genau?
Naja, die sitzen da bei ihm und bieten ihm ja eigentlich einen Ausweg an. Die sagen im Grunde, hey Hiob, hier ist die Erklärung für dein Chaos und hier ist die Lösung. Und in dieser antiken Welt, wo das Überleben verdammt hart war, da war Pragmatismus doch eigentlich die höchste Tugend, oder?
Ja, das stimmt schon.
Ist es dann nicht unfassbar arrogant von Hiob, wenn er meint, er müsse diesen rettenden Anker aus purem Prinzip ablehnen?
Um diese Sturheit wirklich zu verstehen, müssen wir uns das Konzept ansehen, das seine Freunde da eigentlich vertreten. Walton nennt das die große Symbiose des antiken Nahen Ostens.
Die große Symbiose? Okay, das klingt erstmal sehr abstrakt.
War es aber überhaupt nicht. Das war knallharte theologische Realpolitik damals. Die Menschen glaubten, dass Götter und Menschen in so einer Art Abhängigkeit voneinander lebten.
Ein Geben und Nehmen.
Genau. Die Götter brauchten Tempel, sie brauchten Nahrung in Form von Opfern und ständige Ehrerbietung. Und die Menschen wiederum brauchten Regen für die Ernten und Schutz vor Feinden.
Und wenn ein Mensch dann litt, war die Diagnose wahrscheinlich sehr simpel, oder?
Absolut. Der Gott ist wütend, weil seine Bedürfnisse nicht gestillt wurden. So einfach war das für die.
Also ein rein transaktionales Modell. Das ist ja fast wie so eine Schutzgeldererpressung auf kosmischer Ebene.
Durchaus, ja. Die Lösung der Freunde ist daher ganz klar Beschwichtigung, also sogenanntes Appeasement. Die raten Hiob, hey, du musst irgendwas falsch gemacht haben, sonst wärst du ja nicht in dieser Lage.
Finde heraus, was Gott will, gib es ihm, bekenne einfach irgendeine Schuld.
Genau. Bring ein Opfer dar und er wird dir deinen Status schon zurückgeben. Für die Freunde ist das kein böser Wille Hiob gegenüber. Es ist in ihren Augen schlicht die einzige logische Mechanik des Universums, um diese verlorene Kohärenz wiederherzustellen.
Aber Moment mal, da muss ich jetzt echt einhaken. Ist das nicht eigentlich total rational gedacht?
Inwiefern?
Naja, wenn wir ehrlich sind, funktioniert doch ein Großteil unserer heutigen Gesellschaft immer noch exakt nach diesem Prinzip. Ob wir das jetzt Karma nennen oder uns alltägliche Transaktionen ansehen.
Stimmt schon.
Man denkt sich, ach, ich spende jetzt mal etwas Geld für einen guten Zweck. Vielleicht klappt es dann morgen mit der Beförderung oder ich habe Glück im Alltag.
Man erhofft sich eine Gegenleistung für gutes Verhalten.
Genau. Und wenn das so eine extrem tief verwurzelte menschliche Überlebensstrategie ist, warum weigert sich Hiob dann so vehement dagegen? Er könnte doch einfach sagen, okay, es tut mir leid, dass ich scheinbar einen Fehler gemacht habe, hier ist ein Opfer, lass uns zum Alltag übergehen.
Warum er lieber seinen Verstand riskiert, als da einfach einzulenken?
Ja.
Warum tut er das? Weil Hiob in genau diesem Moment eine Grenze zieht, die wirklich revolutionär ist. Walton beschreibt hier den extrem wichtigen Unterschied zwischen eigennütziger und uneigennütziger Gerechtigkeit.
Okay, erklär das mal kurz.
Hätte Hiob den Rat seiner Freunde befolgt und einfach ein falsches Geständnis abgelegt, nur um Gott zu besänftigen, dann wäre seine Gerechtigkeit self-interested gewesen, also eigennützig.
Es wäre ihm also nur darum gegangen, seine eigenen Schmerzen zu beenden und seine Ländereien zurückzubekommen?
Genau. Und das ist der springende Punkt. Satan, also der Herausforderer ganz am Anfang des Buches, der hat ja exakt das behauptet. Der sagte, Hiob liebt dich nicht, Gott. Er liebt nur das, was du ihm gibst.
Ah.
Das heißt, wenn Hiob jetzt einknickt und so ein falsches Geständnis ablegt, dann würde er Satans These voll und ganz beweisen. Er würde zeigen, dass seine Integrität eigentlich nur eine Ware ist. Eine Ware, die man für den richtigen Preis oder halt aus Angst vor Strafe einfach eintauschen kann.
Krass.
Exakt. Und Hiob beweist hier eben das absolute Gegenteil. Er beweist eine disinterested, also eine völlig uneigennützige Gerechtigkeit.
Ihm ist also sein Status als wirklich gerechter Mensch in dieser Gemeinschaft wichtiger als sein Reichtum oder seine Heilung.
Ja. Er weigert sich strikt, sich selbst anzulügen und dieses Gerichtssystem des Kosmos mit einem falschen Geständnis zu korrumpieren, nur um Gott irgendwie milde zu stimmen.
Er wählt lieber die Isolation und den Schmerz, weil er innerlich weiß, dass er unschuldig ist.
Richtig.
Um auf mein Bild von vorhin zurückzukommen, er weigert sich also, den fehlerhaften Code des Videospiels durch einen heimlichen Bug oder einen Cheat zu manipulieren.
Genau. Er steht auf dem Standpunkt, ich habe nach den offiziellen Regeln gespielt, das Spiel ist kaputt, nicht ich.
Wow.
Und das ist der Punkt, an dem Hiob beschließt, dass er Gottes Gerechtigkeit nicht mehr vertrauen kann. Wenn Gott die Regeln der Kohärenz so gebrochen hat, dann baut Hiob sich ab jetzt seine eigene Festung.
Eine Festung in seiner eigenen Ecke.
Ja, und diese Festung ruht nur auf einem einzigen Pfeiler. Und zwar seiner eigenen unerschütterlichen Rechtschaffenheit. Er zieht sich quasi in seine Ecke zurück und bereitet von da aus seinen ultimativen Gegenschlag vor.
Und hier wird es wirklich, wirklich interessant. Das bringt uns nämlich zu Kapitel 31.
Das ist der absolute Wendepunkt.
Genau. Das ist dieser Moment, in dem aus Hiobs Verteidigung ein massiver Angriff wird. Er nutzte eine Methode, die auf den ersten Blick vielleicht wie ein verzweifeltes Jammern aussieht.
Aber in Wahrheit ist das eine absolut tödliche juristische Waffe.
Ja, er leistet nämlich einen Unschuldseid. Und wenn man sich die Quellen da mal genau ansieht, dann ist das keine vage Aussage wie, ach, ich war doch immer ein guter Mensch.
Nee, das ist unfassbar detailliert.
Er geht eine fast schon obsessive Liste durch. Er schwört, dass er nie die Augen nach der Frau eines anderen erhoben hat, dass er seine Sklaven nie ungerecht behandelt hat,
dass er sein Vertrauen nie auf Gold gesetzt und nie heimlich die Sonne oder den Mond angebetet hat. Er rattert all diese spezifischen Vergehen ab.
Und bei jedem einzelnen Punkt ruft er einen Fluch auf sich selbst herab, falls er lügen sollte. Er sagt wirklich so Dinge wie, wenn ich den Weisen die Hilfe verweigert habe, dann soll mir die Schulter aus dem Gelenk brechen.
Ziemlich grafisch.
Total. Aber warum macht er das so extrem spezifisch und detailliert?
Weil das ein sogenannter Selbstverfluchungseid ist. Und was hier faszinierend ist, im alten Orient war das ein hochoffizielles, absolut bindendes juristisches Instrument.
Okay.
Wenn vor Gericht Aussage gegen Aussage stand oder wenn es einfach keine handfesten Beweise gab, dann konnte ein Angeklagter diesen Eid schwören. Man rief dann die Götter als Richter an und forderte sie auf, einen sofort zu bestrafen, falls man lügt.
Die Logik dahinter ist ja echt genial.
Total. Man bindet sein eigenes Schicksal an die Wahrheit der eigenen Aussage. Hiob sagt hier nicht nur, hey, ich bin unschuldig. Er zwingt das System zum Handeln.
Er legt im Grunde seinen eigenen Kopf auf den Schafott und sagt zu Gott, los, lass das Beil fallen, wenn ich lüge.
Genau.
Aber warte mal, das ist doch der Schlüssel hier, oder? Wir müssen uns ja mal anschauen, was Gott bisher in diesem ganzen Buch überhaupt getan hat.
Nämlich absolut gar nichts.
Richtig. Gott schweigt einfach. Hiob ruft und schreit nach einem Mediator, er fleht um eine Verhandlung, aber das Universum bleibt völlig stumm.
Und in der Logik der damaligen Zeit bedeutete dieses anhaltende Schweigen Gottes, dass Hiob von Gott verworfen war. Das war sozusagen die ultimative Strafe.
Aber durch diesen Eid, wenn Hiob jetzt quasi sagt, bestrafe mich sofort mit dem Tod, wenn ich lüge, und Gott dann weiterhin schweigt, dann dreht sich die Bedeutung dieses Schweigens doch komplett um.
Du hast das juristische Manöver gerade perfekt durchschaut. Vor diesem Eid war Gottes Schweigen das klare Zeichen für Hiobs Verurteilung.
Ja.
Aber durch diesen Selbstverfluchungseid baut Hiob eine geniale Falle auf. Wenn Gott jetzt nicht handelt, wenn kein Blitz vom Himmel fällt und Hiob nicht auf der Stelle tot umfällt, was bedeutet dieses Schweigen dann rechtlich gesehen?
Es bedeutet ganz klar Freispruch.
Exakt.
Wenn Gott als Richter den angeblichen Meineid nicht bestraft, da muss das Gericht, also in dem Fall die Stadtgesellschaft, die Hiob da beobachtet, davon ausgehen, dass Hiob die absolute Wahrheit sagt.
Hiob hat Gottes eigene Waffe genommen, dieses monatelange grausame Schweigen, und sie direkt gegen Gott gerichtet.
Das ist ein unglaublicher Schachzug. Er instrumentalisiert die Passivität des Universums, um sich selbst vor den Augen der Gesellschaft komplett reinzuwaschen.
Er kann jetzt praktisch in die Stadt gehen und sagen, seht mich an, Leute, ich lebe noch. Ich habe Gott provoziert, mich zu töten, falls ich ein Sünder bin. Er hat es nicht getan, mein Leiden ist also völlig unbegründet und ich bin unschuldig.
Das ist wirklich brillant. Aber gleichzeitig ist es ja auch absolute Erpressung, oder?
Es ist eine nie dagewesene theologische Erpressung. Und die Konsequenzen daraus sind potenziell katastrophal. Wir müssen uns mal die Tragweite überlegen.
Was passiert, wenn Hiob dieses Spiel wirklich gewinnt?
Genau. Hiob hat sich inzwischen so tief in diese Festung seiner eigenen Unschuld eingegraben, dass ihm der Ruf Gottes mittlerweile völlig egal geworden ist.
Wenn Hiob durch dieses krasse Manöver als der ungerecht behandelte, aber vollkommen Unschuldige hervorgeht, wer ist dann bitte schön der Schuldige an all dem Leid?
Tja, Gott.
Wow!
Wenn Hiob unschuldig leidet und Gott ihn nicht für diesen erpresserischen Eid bestraft, dann ist Gott offiziell ein ungerechter Herrscher.
Gottes Politik, also sein gesamtes moralisches Management der Welt, wäre vor der gesamten Schöpfung völlig demontiert.
Richtig. Und hier schließt sich ein extrem wichtiger Bogen zu Kapitel 3, den Walton in seinem Text sehr schön herausarbeitet. Erinnerst du dich an Hiobs erste große Klage in Kapitel 3?
Wo er das Gefühl hatte, Gott behandelt ihn irgendwie wie ein Monster.
Ganz genau. In der antiken Mythologie gab es diese sogenannten Chaos-Kreaturen, wie zum Beispiel den Leviathan. Die bedrohten die Ordnung der Welt und mussten von den Göttern in Schach gehalten werden.
Ah, und Hiob klagte damals, bin ich das Meer oder das Seeungeheuer, dass du eine Wache gegen mich aufstellst?
Ja. Er fühlte sich da noch, als würde Gott ihn fälschlicherweise als eine Bedrohung für die kosmische Ordnung ansehen.
Aber jetzt, durch diesen Eid in Kapitel 31, dreht Hiob die Rollen einfach um.
Er dreht sie komplett um. Wenn Gottes Herrschaft durch Hiobs Freispruch als völlig willkürlich und ungerecht entlarvt wird, dann macht Hiob Gott selbst zur Chaoskreatur.
Er verwandelt den Schöpfer also in ein mächtiges, aber völlig irrationales Wesen.
Ein Wesen, das völlig ohne Weisheit und ohne Gerechtigkeit agiert. Ja? Ein Monster, das unschuldige Menschen zerschmettert und sich dann von einem kleinen Sterblichen durch einen juristischen Trick in die Enge treiben lässt.
Das ist echt ein wahnsinniges theologisches Dilemma. Also was bedeutet das alles? Wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und uns die Alternativen ansehen, dann wird erst so richtig klar, was hier eigentlich auf dem Spiel steht.
Alles steht auf dem Spiel.
Hätten Hiobs Freunde mit ihrer Beschwichtigungstheorie gewonnen, dann wäre Jahwe auf das Niveau einer x-beliebigen, bedürftigen Lokalgottheit des antiken Nahen Ostens herabgestuft worden.
Ein Gott, den man mit ein paar geschlachteten Tieren quasi kaufen kann. Ja, das wäre theologisch schon verheerend gewesen.
Aber Hiobs Lösung ist ja noch viel radikaler. Wenn Hiob siegt, dann haben wir plötzlich ein Universum, das von einem chaotischen Tyrannen regiert wird, dessen Regeln keinerlei moralischen Wert mehr haben.
Hiob rettet durch diesen Trick seinen eigenen Ruf, aber er reißt den kompletten Kosmos mit sich in den Abgrund.
Das ist keine Verteidigung mehr. Das ist ein absoluter Frontalangriff auf das Wesen der Realität.
Und genau an diesem Punkt kann diese Geschichte natürlich nicht einfach enden.
Das geht gar nicht.
Das Universum kann in diesem Zustand der kognitiven und theologischen Dissonanz nicht verweilen. Hiob hat da ein massives Machtvakuum geschaffen. Er hat Gott eine Falle gestellt, aus der dieser scheinbar nicht mehr ausbrechen kann, ohne seine Souveränität komplett zu verlieren.
Die Spannung ist also am absoluten Höhepunkt. Werden Hiobs Worte als ultimative Wahrheit so stehen bleiben?
Bevor Gott selbst sich in diesem Drama zu Wort meldet, wird erst noch ein neuer Charakter auf die Bühne treten müssen, um auf diese beispiellose Provokation zu reagieren. Und das ist Elihu.
Ah, der Typ, von dem du am Anfang gesprochen hast.
Genau. Seine Aufgabe wird es jetzt sein, diesen gordischen Knoten zu betrachten, den Hiob da geknüpft hat. Das ist es, was Walton als den entscheidenden Wendepunkt für die kommenden Diskurse im Buch markiert.
Wir stehen hier also vor einem massiven Cliffhanger. Fassen wir das mal kurz zusammen. Wir haben gesehen, wie ein Mann, der aus einer Welt vollkommener Ordnung in ein chaotisches Nichts geworfen wurde, reagiert.
Er wurde von der Gesellschaft, die er einst geschützt hat, völlig ausgestoßen.
Und anstatt den leichten Weg der falschen Reue zu gehen, klammert er sich verzweifelt an seine Integrität. Er schmiedet aus seiner Verzweiflung eine unglaubliche juristische Waffe, nutzt diesen archaischen Eid und zwingt das Schweigen des Himmels für ihn auszusagen.
Er rettet sich selbst, aber der Preis dafür ist, dass er Gott als ungerechtes Chaosmonster dastehen lässt. Es ist das Porträt eines menschlichen Geistes, der sich einfach weigert, Unrecht zu akzeptieren, selbst wenn er dafür die Grundfesten des Glaubens niederreißen muss.
Der Drang, die eigene Unschuld zu beweisen, überlagert am Ende einfach alles andere. Und das bringt mich noch zu einem Gedanken, der weit über diesen antiken Gerichtssaal hinausgeht.
Welcher Gedanke?
Naja, Hiob hat das Schweigen, also das Fehlen einer Antwort, als finalen Beweis für seine eigene Rechtschaffenheit instrumentalisiert. Wenn man das jetzt mal in unseren heutigen Alltag übersetzt, in unserer heutigen Gesellschaft, wie oft nutzen wir eigentlich exakt denselben Trick?
Das ist eine gute Frage.
Wenn wir in einer total hitzigen Diskussion sind und der andere verstummt plötzlich, er zieht sich zurück oder antwortet einfach nicht mehr. Wie unfassbar schnell reden wir uns dann ein, aha, er sagt nichts mehr, das beweist doch, dass ich gewonnen habe.
Dass ich voll im Rest bin.
Genau. Wir instrumentalisieren das Schweigen unseres Gegenübers als Freispruch für uns selbst. Aber bedeutet Schweigen wirklich immer Zustimmung? Oder dass wir im Recht sind?
Wahrscheinlich eher selten.
Oder ist das Schweigen des anderen vielleicht oft einfach nur eine leere Leinwand, auf die wir unsere eigene Überzeugung projizieren wollen, um uns selbst, ja, nicht in Frage stellen zu müssen? Hiob hat das Schweigen als Waffe benutzt. Die Frage ist, wann tun wir das eigentlich? Denk mal drüber nach.